Hey, we're here. It's the One Call Mainers. We're at 16 Carat. God, what an experience. Very awesome. Very happy to be here. And hey, you're listening to the Cats Clap Podcast, baby. Let's roll.
Hallo und herzlich willkommen hier erneut im Catch Club zu einer weiteren Ausgabe des Independent Circuits. Wir reden heute über Blut, Gewalt, geil. Und zwar über ein besonderes Wochenende von ICW No Holds Barred, was uns immer sehr am Herzen liegt, denn es ging für zwei Shows wieder nach Red Bank, Tennessee in die TRWE Arena. Und mit wem soll ich denn sonst drüber sprechen, wenn nicht mit Sebastian?
Ja, vielen Dank, du. Könnte ja das letzte Mal sein, ne? Deswegen,
Könnte das letzte Mal sein. Noch gibt's keine genauen News, wobei es gab ja Ende Januar den Termin und da hatte ja Danny D'Amato nichts Genaues gesagt. Er hat gesagt, es sieht nicht so gut aus.
Nee.
Hat er ja geschrieben. Von daher, ja, also bis April sind ja noch Shows, glaube ich, gescheduled.
Genau. Die letzte Show, die gescheduled ist, ist 10.04. und 11.04. Atlantic City und davor sind ja noch die Japan-Shows.
Genau. Das heißt, das waren im Prinzip die drittletzten Shows. Ne? Also jetzt die gab es jetzt hier noch, dann jetzt die Japan-Shows und dann die in Atlantic City. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Hoffen natürlich nicht, hoffen aufs Beste. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit. Wäre natürlich super. Kann ja. Aber auch verstehen, dass man jetzt, wenn es jetzt auch zum Beispiel ein Ende sein würde, dass man jetzt nichts sagt, bevor man halt alle Shows da hat, ne? Also durch hat, ne? Das kann ich dann schon verstehen.
Ja.
Wenn man das dann sagt. Und ja, mal schauen. Wir hoffen erstmal aufs Beste. Und genau, deswegen, aber umso mehr muss man es ja genießen, ne? Weil genau. Die Shows sind ja immer auch ein besonderer Garant irgendwie gewesen, sind immer was Besonderes. Auch gerade, ich meine, nur uns liegt diese Region, diese Stadt, dieses Venue sehr am Herzen, ne? Richtig. Und man gibt sich auch immer ein bisschen, nochmal ein bisschen besonders Mühe, wenn man halt da ist in der TWE. Denn man hat ja auch gemerkt, ne, das Publikum von TWE und sowas, die haben halt Bock auf sowas, ne? Die haben Bock auf Blutgewalt, geil. Wollen halt sehen, weil es auch so ein krasser Kontrast ist, ne, zum restlichen, ich sag mal, zum TWE-Produkt. Ich meine, das ist ja dann schon was anderes. Von daher ist es ja auch okay, wenn man das dann halt mal so hat, ne, dann so zwei, dreimal im Jahr so ein bisschen eskaliert mit Gewalt. Finde ich halt ja auch okay, ne? Und dann, die Fans haben ja, wie gesagt, auch Bock drauf. Also warum nicht, ne?
Absolut.
Und ja, es war ein Doubleheader, also so wie immer, ne, am 20.02. und am 21.02. Also. Wir nehmen jetzt gerade 26 auf, also morgen vor einer Woche war die erste Show und Samstag dann die zweite Show. War doch diesmal relativ fix sogar online auf IWTV, dass ich die direkt auf Samstag, Sonntag gucken konnte.
Habe ich beides morgens 9 Uhr oder so unserer Zeit schon da, ne?
Ja, genau, weil es gab ja auch schon mal Zeiten, da war das dann, hat das ein bisschen länger gedauert. Was ja jetzt auch okay ist, ne? Also, um Gottes Willen, man muss da vielleicht auch nochmal ein bisschen was schneiden und sowas halt, aber von daher ist es halt fein.
Gibt auch andere Ligen, die brauchen, nachdem es live ausgestrahlt wurde, auch gerne mal 9 Tage oder so. Die Grüße gehen außer Limitless Wrestling.
Na, das stimmt. Ja, von daher war das jetzt ja immer noch schnell halt, ne?
Absolut.
Nee, von daher passt das ja halt. Es ging auch direkt, direkt los. Ne, ihr kennt das ja, ne? Alles Deathmatch ist hier halt nonstop, also da war dann nichts Normales dabei. Ist dann klar bei diesen Wochenenden, so wie wir es halt kennen und wollen. Und ging dann auch direkt los mit Dr. Redacted natürlich, der Mann im Kittel. Und der traf auf jemanden, ja, hier aus der Region. Also er kommt nicht selber direkt aus Tennessee oder aus Red Bank, aber ne, ist ja viel unterwegs auch bei TWE und liegen hier in der Umgebung. Kommt jetzt selber, glaube ich, aus St. Louis oder aus der St. Louis-Region, aber ja. Ist ja jetzt auch nicht so weit. Und zwar, lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist natürlich Anakin Murphy gewesen. Der ja hin und wieder auch mal, also der ist jetzt kein Regular bei ICW No Holds Barred, aber wenn man da in der Richtung ist, ist halt auch dabei.
Ist ein Regular der Arena.
Klar, ist ein Regular der Arena. Ja, und so ich glaube, abseits von ICW hat er auch so ein, zwei Mal so ein paar härtere Matches gemacht. Also er ist eben jetzt nicht ganz unerfahren zumindest.
Ja, das stimmt.
Und ja, dann Sebastian, fang doch auch gerne mal an. Sag doch mal, wie fandest du den Opener?
Na, ehrlich gesagt war das für mich gleich mal das zweitbeste Match der Show.
ja.
Ich finde, das war halt auch als Einstieg echt gut gewählt. Weil du weißt halt, was du bekommst bei Dr. Redacted. Er ist nun mal ein Deathmatch-Spot-Monkey und so ein dynamischer Wrestler wie Anakin dazu. Das passt halt, weil zu denen würde es jetzt nicht passen, wenn sie so einen brawligeren Stil gehen würden. Deswegen gehen sie dann eher den Deathmatch-Spot-Fest-Stil und das als Opener hat gut funktioniert. Also Dr. Redacted war besonders motiviert. Also er hat ja immer im Entrance dieses, wo er die Leute quasi so anmoshpittet. Ja, so anpokt quasi. Das hat er diesmal noch extremer gemacht als sonst gefühlt. Also irgendwann lagen gefühlt da 20 Leute am Boden. Lustig. Aber ja, war wirklich unterhaltsam und hat mir Spaß gemacht.
Ja, wie siehst du das denn? Ja, würde ich zustimmen, ne? So war wirklich so, also es passt ja dann auch zum Stil von Anakin, dass man so ein bisschen spottiger dann halt so gibt und das damit so ein bisschen kombiniert, hat mir das auch ganz gut gefallen. Ne, auch als Opener, wie du sagst, so um die Leute echt so reinzubringen, ne? Meine Redacted und ICW Notes Bart, das funktioniert ja auch, ne? Also er ist ja auch bei GCW, aber so bei ICW sind irgendwie Leute nochmal mehr so, das ist so ein bisschen mehr so der ICW Guy als der GCW Guy, finde ich.
Ja.
Ja, und ne, die Leute gehen ja auch drauf steil auf ihn und so. Das ist ja auch, also so für die Deathmatch-Schiene ist es ja auch ein geiler Typ, ne? Also muss man ja auch dann mal so sagen, ne? Funktioniert ja dann auch, ne? Man muss halt nur ihn so nehmen, wie er halt ist, ne? Und jetzt da nicht irgendwie was anderes
reininterpretieren oder so. Ist der Joel schneller als Deathmatches? Ja, also, Joel zwar auch Deathmatches macht, aber Redact macht's ja quasi nur.
Ja, ne, also er ist schon reiner Deathmatch-Wrestler, ne? Also man darf da jetzt auch nichts dann irgendwie. Ne, aber du gehst ja auch nicht da rein und sagst, es gab da jetzt keine Submission und keine Rest-Holds bei dem Dr. Redacted Match, dann guckst du dir halt den falschen Wrestler an, ne? Also. Stimmt. ja, von daher passt das. Ne, fand ich dann als Open auch stimmig. Da war dann auch eine gute Zeit, so 14 Minuten, also auch nicht zu lang oder sowas halt. Das hat auf jeden Fall gepasst.
Ja.
Und dann geht's auch schon direkt weiter quasi von dem Autounfall der Dr. Redacted. Gab es da das Trainwreck danach, nämlich Tommy Trainwreck. Ja, genau. Und, Tommy Trainwreck und er traf auf Dimitri Alexandrov, also den am liebsten, am wenigsten Lieblingswrestler von Wladimir Putin.
Ja.
Gegen Dimitri Alexandrov. Ja, ich finde halt Tommy Trainwreck wirklich nicht so gut. Nee. Oder der ist nicht gut, ne? Sagen wir es ja, wie es. Das ist halt auch so jemand, das ist halt auch ein reiner Deathmatch-Wrestler. Also in normalen Matches. Geht das ja dann auch, ich glaube, der macht aber auch keine normalen Matches, ne, oder wenig halt, ne? Ich
hab noch nie eins gesehen.
Ja, zu Recht wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Nee, also der ist schon nicht gut. Das ist auch dann so, ja, mit JB Anderson wahrscheinlich die beiden schwächsten Wrestler von der Card.
Klar.
Von daher schon ganz gut, dass die nicht gegeneinander antreten. Wobei, dann hättest du zumindest die beiden schlechtesten Wrestler gegeneinander, also ob es jetzt besser oder schlechter ist, muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Dimitri Alexandrov, den mag ich sehr gerne, den finde ich super. Weil der auch so innovativ ist, auch immer mit seinen, der hat ja immer diesen Baseballschläger, wo dann die Scheren und so dran sind, das ist immer echt, echt übel, da kann man immer echt böse machen mit, ja, ich fand das okay, war aber jetzt auch nicht zu lang, mit unter 10 Minuten, etwas weniger als 9, also passt, was sagst du denn?
Aber schon für mich das klar schwächste Match der Show.
Ja.
Alexandrov hat noch ein bisschen rausgerettet, dass es vielleicht zumindest so okay war, aber so super viel kannst du da aus Tommy Trainwreck auch einfach nicht rausholen. Ich glaube auch manchmal bei ihm, Es wäre vielleicht besser, wenn er macht ja auch dieses We Love Wrestling, dieses WLW, die haben ja auch schon mal Shows die kommen ja eigentlich aus Michigan, glaube ich, Wisconsin, Entschuldigung, und die haben ja auch schon mal eine Show in der TWE Arena gemacht. Ich glaube fast, dass er da als Promoter besser ist, als Wrestler.
Ja, definitiv. Und noch nochmal zur Klarheit, es geht hier nicht um das Wheel of Wrestling von der WXW, aber das ist, glaube ich, jedem klar, ne?
Das ist seine eigene Deathmatch-Liga tatsächlich.
Genau, ist seine eigene Liga. Ja. Vielleicht ist das auch einfach, weil man so die Verbindung hat zu der Liga, dass man ihn deswegen dann hin und wieder nochmal bookt oder so, sondern wenn man ihn halt braucht. Das muss ich auch mal sagen, das habe ich ganz vergessen, weil es ist ja fast schon so ein Running Gag mittlerweile, dass der Manuel ist ja immer draußen. Nee, zwei Sachen noch vorher. Bobby Banks war auch wieder da.
Richtig.
Auch eine sehr schöne Sache, ich mag den sehr, sehr gerne. Toller Ringsprecher, wirklich.
Diverse Desserts werden
ja, das ist auch so ein kleiner Running Gag, dass man immer sieht, wie dann die Desserts, aber wir kennen die Desserts ja auch von Kane und wir können bestätigen, dass die wirklich sehr gut sind, also von daher kann ich es verstehen. Nee, ist auch ein super Typ, hattet ihr ja auch bei Voices im Interview, also kleiner Shoutout daran natürlich, ist ein super Typ, wirklich.
Danke.
Es ist aber auch so ein bisschen so ein Running Gag, ne, denn Demanto kommt ja immer raus, macht so eine Öffnung und er muss dann immer leider den Leuten sagen, ja, er als Promoter muss dann immer leider sagen, ja Leute, ich habe schlechte Nachrichten, der und der konnte halt nicht kommen wegen Gründen X und sowas halt, ne, manchmal war es ein Schneesturm oder manchmal sind Flüge ausgefallen, manchmal war es Verletzungen einen Tag vorher oder sowas, ne, und dann konnte er aber wirklich stolz diesmal sagen, Leute, jeder, der advertised war, der war auch da. Jeder ist gekommen. Das war habe ich auch so ein bisschen gepoppt, habe ich mich gefreut, weil man so, ja, cool irgendwie so, ne? Es ist jeder wirklich, jeder so gekommen, wir haben alle Matches finden so statt, wie sie gesetzt worden sind. Schöne Sache.
Das stimmt.
Ja, und genau, was ich da eigentlich sagen wollte mit Tommy Trainwreck halt, ne, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, ja, ne, er ist halt immer so ein bisschen dann da, vielleicht wenn jemand keinen anderen Gegner oder sowas hat, dann macht er halt nochmal mit, ist dann okay. Ja, nee, fand das Match sonst auch okay. Ja, dann ging es weiter mit eine kleine Deathmatch-Legende hier, die zurückgekehrt ist, Tobi Klein. Der wrestelt ja schon seit 1997, Entschuldigung, 2018 war sein vorläufiges Karriereende, Entschuldigung. Oh. Also, ne? Der hat schon auf jeden Fall eine Menge Jahre auf dem Buckel, ne? Kennt man gerade aus den frühen Zeiten auch sowas wie IWA Mid-South und sowas halt, ne? CCW natürlich.
Ja.
Dem schlechten JCW, also den Juggalos und sowas, also, ne? Quasi die früheren ganzen Deathmatch-Ligen und sowas. Da ist er halt am Start und er hat jetzt halt wieder Bock, ist jetzt halt, also ich weiß gar nicht, ob der regelmäßig wieder ist, müsste ich mal gerade gucken. Ja, so ein paar Matches hat er 2025. Na okay, zwei sehe ich jetzt gerade. Also der macht so hin und wieder mal so ein bisschen was. Na, also jetzt nicht so regelmäßig, aber der ist ja auch schon, er ist 78 geboren, also ist er fast 50, glaube ich, ne?
48 dieses Jahr.
Ja, 48, ne? Also ne, ist er jetzt auch nicht mehr so ganz jung, gerade mit so einem Stil, na, macht man dann halt nicht ewig. Aber er ist jetzt wieder da, oder jetzt wird das Match, weil wieder hat er Bock. Und er traf auf Hoodfoot. Ja, wie fandest du das Match, Sebastian?
Das war jetzt natürlich nichts Herausragendes, aber ich habe auch bei Tobi Klein nicht die großen Erwartungen. Und in 8 Minuten fand ich das eigentlich also solide bis anständig, würde ich sagen. Hoodfoot hat dann erwartungsgemäß gewonnen, aber ich sage jetzt mal, wenn das irgendwie das Niveau ist, was Tobi Klein bringt, und er dann irgendwie auf so Undercard oder Midcard zu sehen ist, habe ich jetzt nichts dagegen, wenn er nochmal bei anderen Shows, wird ja auch bei der Action-Show in der TWE Arena, also quasi bei Dean 4 sozusagen, das heißt ja jetzt anders, ich weiß, aber de facto ist es das.
Ja,
das auf jeden Fall nochmal drüber. Ist ja auch schon verangekündigt und ja, also
ja,
hat jetzt sowas nicht die höchsten Erwartungen, aber war in Ordnung.
Ja, und sowas tut er dann ja auch nicht wie auch hier, nee. Vielleicht, wenn es dann jetzt irgendwie ein Pure-Rules-Match oder sowas wäre, dann ja, wäre es wieder was anderes, aber es bookt ja auch keiner Tobi Klein in ein Pure-Rules-Match, also von daher auch alles fein, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, und ich fand das gar nicht so schlecht tatsächlich, so ein bisschen auch Brawl-lastig, ne, natürlich halt, ne, auch dann vielleicht ein bisschen der Limitierung von Tobi Klein geschuldet, ne, aber auch so ein bisschen Outside-Brawl und sowas, so, also für das, was es war, fand ich das gar nicht so verkehrt. Und, war anständig, ich würde sagen, so, ja, jetzt nicht das drittbeste Match oder sowas, aber so irgendwo im Mittelfeld wahrscheinlich.
Ja, ja. Würde ich auch sagen. Also es war auf jeden Fall nicht das schwächste Match und das haben wir ja gerade schon gehört, welches das schwächste Match war das davor.
Ja.
Und ich würde sagen, so ein, zwei andere Matches könnte man auch noch dahinter sehen.
Genau, also es war jetzt nicht bei den Top-Dingern dabei, aber jetzt auch nicht bei den, ja, so solides
passt.
Genau, so solides Mittelfeld ist dann wahrscheinlich fair. Ja, dann ging es auch ein bisschen solide weiter, würde ich sagen. Und zwar sollte eigentlich regulär Jameson Shook gegen Danny DeManto geben. Und Danny DeManto hat so ein bisschen gepöbelt, weil der ist ja immer so quasi vor seinen Matches oder sowas. Dann labert er immer noch, beleidigt er seine Gegner immer noch so ein bisschen, macht er so ein bisschen den Heal halt noch. Nur um danach sie wieder alle over zu bringen. aber ist ja okay, man muss dann ja auch so ein bisschen unterscheiden, Wrestler und Promoter halt. Also von daher finde ich das auch in Ordnung.
Er macht das auch immer so ein bisschen mit den Augen. Es ist auch immer so typischer New York-Style, so ein bisschen, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Halt so ein bisschen halt so, ne, ja, auch nicht so 100% ernst gemeint, ne, halt so, nee. Ne, wenn er sagt, du bist scheiße, dann meint er nicht wortwörtlich, du bist das scheiße.
Das ist so attitüde-mäßig,
ja, ja. Ja, genau. Ja, du sagst schon ganz gut, der New Yorker-Slang so ein bisschen. Genau, und das Match sollte auch nochmal stattfinden. Da hat er gesagt, ja, guck mal hier, du bist der TWE-Champion, ne? Wenn du hier ein richtiger Mann bist, letztes Mal, ne, da gab es das Match ja nicht richtig. Wir erinnern uns, das war ja auch bei einer von den Chattanooga-Schuss, da musste das Match ja abgebrochen werden, weil sich ja da Jameson Shook so einen bösen Cut zugezogen hat.
Ich erinnere mich, ja.
Und er hat gesagt, ja komm, setz doch hier deinen Titel aufs Spiel. Hat Jameson Shook gesagt, ja, okay. Hat er auch gemacht und hat er dann auch gemacht. Ich fand das soweit auch nicht schlecht, aber ich fand dieses Fake-Finish fand ich dann irgendwie, ja, irgendwie blöd, dass dann DeManto halt den Titel erst gewonnen hat. Dann wurde es halt revidiert und hat dann Shook doch gewonnen. Das fand ich dann irgendwie, irgendwie blöd gemacht. Also ich habe gedacht, entweder dann geht jetzt hier Nusse und der Manto gewinnt jetzt wirklich den Titel, nimmt den irgendwie mit nach Japan oder sowas halt. Ja. Macht quasi so ein World-Title draus. Ja, oder du lässt halt Sheamus und Shook dann clean verlieren. Irgendwie diesen Mittelweg fand ich irgendwie blöd dann irgendwie so. Davon abgesehen war es nicht schlecht, aber wie siehst du das denn?
Ich würde auch sagen, es war trotzdem noch das drittbeste Match der Show.
Ja.
Weil eigentlich hat mir das ganz gut gefallen. Und war auch eins der besseren Matches von Danny, der ja auch einfach schon körperlich sehr gezeichnet ist von den Jahren des Matches. Ne? Wo du dann einfach auch nicht mehr die hohen Erwartungen haben kannst. Aber ab und zu geht das dann auch noch. Und das war auch hier so. Ja, das Finish hat halt wirklich ein bisschen runtergezogen. Vor allen Dingen, das ist dann da Eingriffe von Mittens und und dann ist quasi der Gegenspieler ist dann quasi Shiny Shoes. Also erstmal, Mittens ist doch kein Heel.
Ja, genau. Ja.
Übrigens für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Mittens ist ein Superfan aus der Region New York, New Jersey und er ist so ein bisschen sowas wie der T-Sohn von Daniel DeMonte Wrestling und der ist so ein bisschen der Mann für alles bei ICW North Bar, der baut dann zum Beispiel auch das ganze Set quasi auf, ja, die Chains und so und den Ring und ist auch bei anderen Ligen in der Region so ein bisschen helfend aktiv.
Ja, also ist schon ein bisschen mehr als ein Fan eigentlich.
Ja. Der ist so eher so ein integraler Bestandteil dieser Szene.
Ja, genau, aber ist natürlich kein Part der Shows oder kein Hero, deswegen fand ich es auch
ein bisschen komisch. Man muss halt dazu sagen, das ist ein super netter Kerl, den alle mögen. Das ist ein bisschen komisch, dass der dann als Heel dargestellt wird, finde ich.
Ja, das fand ich auch so ein bisschen komisch. Jetzt könnte man es vielleicht noch argumentieren, ja, ne, Danny DeMonte bezahlt ihn oder sowas, falls er überhaupt bezahlt wird oder es nicht einfach freiwillig macht. Aber Danny DeMonte ist so sein Boss und er macht so ein bisschen, um den Boss zu pleasen, aber das passt dann in so einem Kontext. Ich finde
ihn generell so. Herbeigezogen,
ja, es wurde an den Haaren herbeigezogen und ich finde auch generell irgendwie Eingriffe in Deathmatches irgendwie immer irgendwie so ein bisschen wack. Ja, das hat also schon ein bisschen runtergezogen, aber ja, ansonsten schon doch noch drittbestes Match, würde ich halt zustimmen, aber es hätte dann auch Potenzial gehabt, ohne das zweitbeste Match der Show zum Beispiel zu werden.
Es war in Anführungszeichen nur anständig, es hätte halt mehr sein können.
Ja, hätte halt mehr sein können, auch, und auch gerade bei einem Schuck, der ja mittlerweile auch jetzt nicht regelmäßig, aber schon mehrere, viele Deathmatches gemacht hat, da in gewisser Art und Weise schon Erfahrung drin hat, dann hätte man da auch mehr machen. Also dann ist es irgendwie nicht nötig gewesen, das so zu machen, finde ich.
Ist auch so ein bisschen typisch, also ist ein bisschen bezeichnet für die Show, dieses war nicht schlecht, aber da wäre ein bisschen mehr gegangen, aber da reden wir am Ende nochmal drüber.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ganz klares Match of the Night oder vielleicht sogar des Wochenendes war, aber dann das danach, würde ich sagen.
Wochenendes, ohne Frage.
Ich würde sogar sagen, das war eins der besten Deathmatches, die ich so in den letzten 6 bis 12 Monaten gesehen habe.
Kann man argumentieren, auf jeden Fall.
Weil, also ich fand das schon richtig gut. Also es ging hier ganz, kann man ja nochmal sagen, das hab ich gerade euch erwähnt, es ging um Bear Bronson gegen Tank.
Ja.
Und ja, vor allem, das war halt auch für, ne, wir kennen ja alle Tank, wir lieben ja auch alle Tank. Gegen die Awesomehaftigkeit von Tank will ich nichts sagen. Der ist auch super, aber der hält sich ja gerade was so das Deathmatch-Kram geht, der ist halt mehr für mich so ein Hardcore-Wrestler als ein wirklicher Deathmatch-Wrestler.
Aber das ist auch gut so.
Ja, das ist auch gut so.
Der macht eben nicht, ne, es ist eben nicht, auch wenn die kein Deathmatch-Wrestling machen, sondern bei denen ist das eher das Highflying, aber es ist halt nicht so wie bei Jeff Hardy, dass man sich jedes Mal denkt, kommt er da noch lebend raus, sondern er macht halt die Sachen, die er noch kann.
Ja, absolut.
Und dementsprechend sieht das halt auch alles noch gut aus, weil er halt auch nicht zu viel will.
Ja, genau. Er geht halt auch nicht so ganz süß. Man muss ja auch denken, der ist halt jetzt ja auch keine 25 mehr, ne? Also ist es ja auch okay, wenn man sagt,
dann, der ist,
genau.
Der ist
55, also ne, es nimmt dem ja auch keiner übel, wenn man es ein bisschen runterfährt. Aber da hast du in dem Match jetzt nicht so viel von gemerkt. Darauf wollte ich hinaus, ne? Also das war ja für, ich sag mal, für Tank-Verhältnisse dann schon sehr, sehr brutal, ne? Oder sehr, sehr viel, was da passiert ist, ne? Vielleicht war es auch einfach so, okay, das war jetzt gegen Bear Bronson, dass ich bin nochmal motiviert, weil er ja auch gesagt hat, ne, das war so ein bisschen mein Wunschgegner hier bei ICW No Holds Barred. Also das war schon krass, also das war schon ein richtig starkes Ding, fand ich. Auch ja, mit 17 Minuten jetzt für so ein Tank-Match jetzt schon sehr lange halt, ne? Also das muss man ja dann auch irgendwie nochmal in den Kontext setzen. Die haben sich gut gegeben, nicht zurückgehalten, ne? Fette Eskalation, ich fand das schon richtig stark. Also für mich auch ganz klar ein Match von dem ganzen Wochenende. Ja, was sagst du denn?
Ja, deutlich, ne? Es war halt einfach krass, das war ja so das Aufeinandertreffen der Generationen auch ein Stück weit.
Ja, absolut.
Wenn man überlegt, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, die Karriere von Tank hat 1996 begonnen, auch wenn die ersten Matches jetzt auf 2-1 stehen, aber das Debüt steht ja halt mit 96. Und Bear Bronson ist am 13.11.95 geboren, ne? Also, krass, ne? Und der ist, Bear Bronson ist bei weitem nicht der Jüngste hier auf der Karte, ne? Also da gibt's ja, Anakin ist 6, 7 Jahre jünger, so, ne? Und das ist halt immer heftig zu sehen und dass dann Tank noch so mithalten kann. Das war einfach, ne? Das war auch ein hardcoreiger, deathmatchigerer Brawl im Endeffekt.
Ja, klar.
Und das ist die Art von Match, die er immer noch sehr gut kann. Und ich sag's immer wieder, auch wenn ich mir das Match hier angucke, dass der Mann eine 4,57er Bewertung bei Cage Match hat, ist ein Skandal.
Also das, ich finde das wirklich ein Skandal. Ja, gut, wenn ich auch zum Beispiel die Kommentare hier angucke, die sind halt alle von 2007, ne?
Ja, okay.
Der hat ja dann irgendwie auch nochmal so relativ, der war ja auch ein paar Jahre, glaube ich, raus mal, aber der hat ja dann irgendwann nochmal so ein Relaunch quasi gekriegt halt, ne, wo er dann irgendwann wieder aktiv halt war, ne? Ich glaube, es ist auch so ein Ding, ne, wenn du jemanden fragst, der aus Chattanooga oder Umgebung kommt, und jemanden fragst, der von der Westküste der USA kommt, sind die Meinungen über Tank wahrscheinlich komplett gegenteilig. Das ist halt auch so ein Wrestler, den muss man halt einfach erleben. Das ist so der lokale Held halt einfach, ne?
Ja, und, genau das.
Ist ja auch, wenn man ihn dann noch mal privat so ein paar Mal getroffen hat oder mit ihm geredet hat, ist halt ein super netter Typ einfach, ne? Er ist so ein Teddybär halt einfach, ne? Das sind ja Sachen, die dann auch so ein bisschen damit einfließen halt so, ne? Das kann man dann nicht voneinander trennen und von daher, ja, aber geiles Ding auf jeden Fall. Tank hat dann auch nochmal Bear Bronson overgehypt, hat gesagt, ja, das wird mein letztes Match jetzt hier in den Chains sein. Wollte das aber nochmal irgendwie ein krasses Match halt haben hier. Bear Bronson war mein Wunschgegner, Bear Bronson mal overgebracht. Von daher, cooles Ding, also ganz klar für mich auch, wie gesagt, Match of the Night und Match von dem Wochenende, das war schon stark. Vielleicht auch eines der besten ICW-Matches dieses Jahr.
Ja, das kann man auf jeden Fall
sagen. Ging dann auch ganz gut weiter, würde ich sagen, mit Nathan Morey gegen Schleck.
Das sag mal so, für Schleck-Verhältnisse war das nicht schlecht.
genau. Also auch hier, ja, wahrscheinlich so dann das so an vierter oder fünfter Stelle vom Ranking wahrscheinlich. Also auch solides Mittelfeld hat so, ne? Bei Schleck ist halt auch so, ne, du weißt halt so ein bisschen, was du kriegst halt, ne? Ist nicht der beste Deathmatch-Wrestler, aber ich finde den jetzt auch nicht, also es gibt da wirklich viele Leute, die den abgrundtief scheiße finden.
Die finden den richtig geil. Ich mach weder das eine noch das andere.
Ja, es ist richtig. Ich bin auch so in der Mitte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Schleck ist auf der Karte, kein Bock drauf. Aber ich mache jetzt auch keine Freudensprünge, wenn ich Schleck auf der Karte sehe. Bei ihm ist genau auch ein bisschen, also bei Schleck ist auch ein bisschen sehr vom Gegner halt abhängig, finde ich dann.
Ja.
Keine Ahnung, wenn das jetzt Schleck gegen Danny DeManto wäre, ich gesagt so, weiß ich nicht, ne? Sowas halt, ne, irgendwie dann in die Richtung oder jetzt hier bei irgendeiner Show in Kalifornien. Letztens gab es Schleck gegen Beto Tito im Deathmatch. Ja, da wäre ich jetzt irgendwie dann kritischer, glaube ich. Ja, genau. Da bin ich dann schon irgendwie kritischer oder sowas halt, ne? Ja, oder bei RPW gab es Schleck gegen Dale Patrick. Da ist so, gut, ne?
Oh Gott, ja, Der Patrick ist halt die gleiche Kategorie. Der ist jetzt nicht schlecht, aber das hängt auch stark vom Gegner ab, finde ich.
Ja, ich sehe gerade, es gab in L.A. bei SVN gab es ein Deathmatch-Turnier-Match und da gab es Schleck gegen Ninja Mac in einem Deathmatch. Alter Vater.
Okay.
Ja, und am gleichen Turniertag, am Halbfinale gab es Schleck gegen Masada. Ja, das sind dann schon wieder ganz andere Dimensionen. Also da brauche ich dann Schleck auch nicht, ne? Also, nee. Ja, war okay dann halt, ne? Ich mag auch Nathan Morey sehr, sehr gerne tatsächlich. Willst du noch was hinzufügen zu dem Match?
Ich finde es halt irgendwie nicht so sinnvoll, dass Morey hier verloren hat.
Ja, das stimmt.
Weil, was hat Schleck davon? Bei Mori kannst du ja wenigstens noch argumentieren, das ist die Arena, wo der regelmäßig auftritt, das kannst du irgendwie aufspielen, aber was hat Schleck davon, dass er in der DWE-Arena gewinnt, wenn ICW North Bar vielleicht entweder nicht mehr zurückkommt oder längere Zeit weg ist? Also, das habe ich nie verstanden.
Ja, das stimmt zumindest ja jetzt, zumal jetzt auch der Schleck irgendwie kein großes Titelmatch oder sowas halt hat oder sowas, und der ist ja jetzt auch nicht bei jeder ICW-Show. Ja, von daher...
Der ist erstens fast nie da und zweitens, wenn es das mit ICW war, könntest du ja wenigstens sagen, ey, das war ja hier in der TWE-Arena, dann kann ich das für jemanden nehmen, der regelmäßig da auftritt und kann das auch irgendwie noch bei TWE oder so verwerten, aber Schleck ist ja sonst nie in der Region.
Ja, hast absolut recht. Ja, von da aber gut, der Schleckpush, der sollte dann später noch ein bisschen weitergehen am nächsten Tag.
Warum auch immer, ja.
Ja, warum auch immer, es ist richtig. Ja, dann war schon der Main Event von Tag 1. Und zwar ging es um den American Deathmatch World Title. Natürlich Champion John Wayne Murdoch hat verteidigt gegen Angel Metro. Das ist ja die ist ja jetzt erst seit kurzem dabei. Ich glaube, so 2, 3 Deathmatches hatte die bei ICW No Spot jetzt. Also irgendwann Mitte letzten Jahres hat das ja gestartet bei ihr. Genau. Das ist ja auch die, ja, nicht die Witwe, aber die Hinterbliebene quasi von Marcus Crane. Ja. Sorry?
Genau. Das war die Freundin von Marcus Crane, genau.
Da war die Freundin, als er halt verstorben ist. Macht das ja auch so ein bisschen, also nicht nur, aber auch teilweise halt so ein bisschen, ne, für ihn so ein bisschen, also so an seinem Andenken halt auch, ne?
Ja, so sein Vermächtnis hochhalten quasi. So.
Genau, sein Vermächtnis hochhalten. Ich muss halt sagen, ich würde jetzt nicht mal sagen per se, dass sie schlecht ist, weil, ne, wie gesagt, so lange ist die ja noch nicht aktiv. Das wäre jetzt halt ja auch unfair, das irgendwie anzukreiden. Also die hat hier 67 Matches von 2023 an, aber so richtig regelmäßig ist das, glaube ich, jetzt dann auch erst seit 25, glaube ich.
Ja, aber auch, das waren auch nicht alles Deathmatches. Ich glaube, am Anfang hat sie relativ normal begonnen.
Hat sie normal gemacht, der stimmt sich auch gerade. Also so mit
der Zeit.
Genau.
23 schon.
Ja, also ist jetzt auch nicht so lange dabei. Du merkst halt aber auch schon, dass sie halt noch nicht so viel Erfahrung hat. Und hier hast du halt ganz klar gemerkt, dass sie auch noch nicht so gut oder so erfahren im Deathmatch ist, weil das war dann auch mehr so, John Wayne Murdoch macht hier halt die Moves und sie frisst halt eher mehr halt so. Ja. Ne? Auch natürlich böse Sachen. Also zum Beispiel, dann gab es halt diesen Baseballschläger von Jeremy Merck, wo diese Gusset Plates dran sind, die finde ich auch immer fies. Ja. Und dann hat sie den Schlag halt quasi auf den Rücken gekriegt und dann ist halt eine von diesen Gusset Plates in ihrem Rücken stecken geblieben.
Ja.
Und das hat natürlich dann auch krass geblutet, das sah natürlich übel aus. Aber du hast halt gemerkt, man will sie auch so ein bisschen halt overbringen als diese so, also böse, wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, man will die neue Casey Kirk so ein bisschen aus ihr machen.
Ja.
Ja, aber das ist mir dann irgendwie dann doch zu wenig, weil so eine Casey Kirk, die konnte halt auch noch gut wresteln dann. Mhm. Also so drumherum halt, ne? Ich weiß auch nicht, so ein Brandon Kirk hat dann auch zum Beispiel getwittert, there will never be another Casey. Ich weiß aber nicht, ob das daran gerichtet war. Vielleicht war das auch nur so allgemein gehalten halt, deswegen will ich da jetzt nichts Böses unterstellen. Aber den Vibe hatte ich da schon so ein bisschen, dass man das so ein bisschen irgendwie bilden will. Hat dann bei mir nicht so wirklich gezündet, weil ich es halt auch nicht abgenommen habe, dass irgendwie John Wayne Murdoch halt hier halt verliert. Zumal er ja halt auch das Match gegen Shook am Tag danach hat. Und war so, klar, ja, der Titel wechselt hier nicht und ich glaube auch nicht, dass Angel, weißt du, so alle scheitern irgendwie an John Wayne Murdoch, aber Angel Williams schafft es dann so ein bisschen.
Ja.
Wie gesagt, ich würde jetzt nicht per se sagen, dass die scheiße ist oder so oder dass sie schlecht ist, aber die braucht halt vielleicht noch so ein bisschen, um sich da halt irgendwie einzugrooven oder so. Aber was sagst du denn zu dem Match?
Die sollte halt auch nicht im Main Event sein. Das ist eher so der Punkt.
Ja.
Also wenn die in der Mitte oder in der anderen Karte ist, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Dann hättest du auch bei dem Match gesagt, ja, war ganz solide, bist vielleicht anständig. Aber als Main Event war es halt ein bisschen wenig. Weil du halt ganz klar wusstest, dass Murdoch gewinnen würde. Du wusstest, dass es relativ einseitig werden würde. Und dann ist es halt solider oder vielleicht auch anständig, aber mehr halt dann eben auch nicht. Und dann ist es eben auch nicht bei den besten Matches. Also das ist Mittelfeld vielleicht sogar eher mit leichter Tendenz nach unten für mich. Das ist halt dann ein bisschen schade bei dem Title-Match und das ist generell, also ich finde hier so ein bisschen, das kann ich vielleicht jetzt schon abschließend zu der ersten Show sagen, ich habe 6 Punkte gegeben, ich fand die Show anständig, finde aber, wenn man die Sachen teilweise ein bisschen anders platziert hätte und ein paar Sachen anders gemacht hätte, wäre es auch besser für mich gewesen. Das heißt also, wenn du ein paar Matches vielleicht an anderen Positionen gehabt hättest, wenn du zum Beispiel halt Angel Metro in einem Mid- oder Undercard-Match gehabt hättest und jemand anderes als Herausforderer, wenn du vielleicht bei Schub gegen den Mantel ein anderes Finish gehabt hättest, wenn Moe gegen Schleck gewonnen hätte und so, dann hätte das auch Potenzial zu noch ein bisschen mehr gehabt.
Ja, definitiv. Also das meiste war wirklich Mittelfeld, würde ich auch sagen. Und dann halt der krasse Ausreißer dann halt mit dem Bronson gegen Tank-Match. Das war dann schon. Also auf jeden Fall deutlich das Match of the Night vom ersten Tag und ich würde auch sogar sagen deutlich dann das Match des Wochenendes. Das ist halt dann krass herausgestochen natürlich und der Rest war so im Mittelfeld halt, ne, mit die Redacted gegen Anakin Murphy, was noch ganz gut war. Ne, Schuck gegen den Mantu abseits vom Finish auch, auch gut oder anständig. Ne? Und der Rest war dann halt so im Mittelmaß halt. Deswegen finde ich, passen die sechs Punkte auch. Und dann war der Tag 2 dann auch noch ein Ticken besser, wie ich finde.
Finde ich auch. Da kommen wir jetzt gleich zu, warum.
Genau, können wir dann noch anfangen. Es ging auch direkt spektakulär los mit, mit Hoodfoot gegen Poondog. Ich fand das großartig, ne? Das war dann natürlich, also mehr so ein Comedy-Deathmatch halt irgendwie, aber so auch gerade als Opener und sowas fand ich das großartig. Ne? Poondog, der halt schon tanzt zum Ring kommt, dann haben sie quasi so eine Art Dance-Off zum Anfang gemacht, beziehungsweise Poondog hat dazu ein bisschen erzwungen, hat den quasi gefordert, ne? Haben sie so ein bisschen, ne, zwischen der Musik, ist abgewechselt mit ein paar Songs und sowas halt, haben sie so ein bisschen verschieden getanzt, so wie sie halt können. Und dann gab es auch ein bisschen Outside-Brawling und sowas halt, aber also ich muss sagen, ich hatte damit, hier steht jetzt keine Matchzeit, aber ich würde sagen, war wahrscheinlich auch so was unter 10 Minuten, so zwischen 8 aber und 10 Minuten wahrscheinlich. Das hat einfach Bock gemacht. Also das war auch so ein gut zum Reinkommen und so. Ich habe mich einfach kaputt gelacht. Das hast du einfach gemerkt, wie viel Spaß die beiden dabei hatten, einfach ja. Auf Hoodfoot, ne? Wo man das jetzt ja nicht unbedingt so gedacht hätte, dass der so komplett die Sache mitgeht, aber wobei ich glaube, das ist so privat, ist das schon ein ganz lustiger Kerl.
Absolut.
Von daher irgendwie dann auch lustig, ne? So ein bisschen getanzt, auch wie er dann so ein bisschen wie so ein Stripper getanzt hat und sowas. Nee, fand ich schon auch als Start dann schon sehr unterhaltsam. Ich hab mich da sehr unterhaltsam gefühlt. Wie siehst du das denn?
Ich fand das auch als Einstieg super. Ne? Poondog mit seinem selbstgemachten Shirt, wo er, ich weiß gar nicht, ist das mit Tape oder so, wo er dann da drauf gemacht ja. hat, einem Not Tank. Also,
ja.
Also das fand ich großartig.
Ja, ist und, gut.
Ja, Hoodfoot ist für sowas auch immer zu haben. Ne? Das
ja.
ist. Wir haben ja hier den Krenoa bei uns auf dem Server beim Discord von Cagefish. Liebe Grüße an der Stelle. Der hat, glaube ich, mal so gesagt, ja, Hoodfoot ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser im Deathmatch-Bereich. Und ich weiß, was er meint. Der kann halt so gefühlt innerhalb vom Deathmatch-Bereich alles, ja, egal ob es dann wirklich Brawling ist, also so, ob es komplett Nüsse gehen ist, ob es.
Wenn du dir mal den Kontrast anguckst, was er für ein Match sonst noch in der TWE-Arena hatte, ne? Ja. Also.
Du weißt sogar noch weitergehen würde und sagen würde, Hoodfoot muss auch nicht zwingend Deathmatches haben. Wenn du dem so Hardcore-Matches gibst oder auch einfach Brawls, ja.
Ja, auch so also, in diese Heavyweight-Hard-Hitting-Richtung, ja. So finde ich den eigentlich auch gescheit.
Also Hoodfoot ist noch so jemand, ich glaube sogar, wenn du den irgendwie mal zum XW holen würdest, gibt der Match gegen 30 gerade für wunderbar funktionieren.
Ja, absolut. Absolut. Also, der Meinung bin ich auch. Ich hatte da am Anfang auch so ein bisschen, es hat so ein bisschen gedauert, bis ich mit dem warm geworden bin, weil ich hatte halt als ich noch nicht so viel regelmäßig ICW geguckt habe, habe ich immer so Bilder gesehen, wo der irgendwie so die krassen Cuts irgendwie, und für mich war das irgendwie immer so der Deathmatch-Wrestler, der irgendwie einfach so in die Vollen geht und einfach irgendwie so. Also im Prinzip habe ich immer gedacht, er wäre der Wrestler, der Dr. Redacted jetzt ist.
Ja.
Aber dann, wenn man den dann so ein paar Mal sieht, da hat man gemerkt, okay, das ist schon so, wie du schon sagst, der kann so, was so Deathmatches angeht, kann der eigentlich so alles machen. Und wie gesagt, also hier hat er ein Comedy-Match gemacht. Und letztes Jahr bei der Chattaluga-Show ist er absolut, absolut Nüsse gegangen da mit dem Match mit Nathan Mowry, ne? Also zeigt er dann auch, wie es halt geht, ne? Dass da selbst im Deathmatch Wrestling gibt es halt Unterschiede, ne?
Absolut.
Ist jetzt ganz von daher auch ein geiles, cooles Ding dann halt, ne? Ja, wrestlerisch kannst du es natürlich jetzt nicht so krass bewerten, aber wenn man es overall sieht, würde ich auch sagen, was in der oberen Region auf jeden Fall mit drin.
Ich muss sagen, was absolut für diese Show spricht, ist, das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, du hattest kein Match, was so krass rausgestochen ist wie an Tag 1. Aber du hattest unglaublich viele so anständige und auch wirklich mehr als anständige Matches. Also du kannst da fällt ein Match für mich raus und beim Rest, das kannst du rumschieben, wie du willst. Und ich sag bei allem eigentlich, ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen.
Absolut, absolut. Ich finde, da reiht sich auch das Match danach ein. Das war
ja
ein Four-Way-Match, aber so ein bisschen so ein TWE-Showcase, weil das halt quasi dann voll mit vier TWE. Also ja. sagen wir dreieinhalb, weil Cody Manhorn natürlich auch bei ICW auftritt, aber man verbindet ihn ja dann schon irgendwie mehr mit TWE Action Wrestling und so.
Genau.
Und genau, war dann deswegen ein Four-Way da, es war dann genau der angesprochene Cody Manhorn, Anakin Murphy, der am Vortag schon da war, Casey Owens, der jetzt auch mittlerweile schon ein paar so Death- und Hardcore-Matches gemacht hat, und Sean Campbell, ich glaube, der macht das ja auch ja, nicht regelmäßig, aber der hat da definitiv auch Erfahrung, meine ich, ne?
Ja, Aber Sean Campbell ist auch, das kann man eigentlich über das ganze Match so ein Stück weit sagen, Sean Campbell ist so ein Wrestler wie Malcolm Monroe III, finde ich. Also das ist auch ja, eher absolut. So ein Hybrid-Wrestler.
Ja, absolut. Ist ja auch Teil von KOBK, genau. von dem Stable. Und ja, die hatten auch ein nettes Showcase hier, fand ich so von denen. Also zeigt, dass da durchaus auch Interesse ist bei den TWE-Wrestlern, in so eine Richtung mal zu gehen. Und auch dafür, dass das halt Leute sind, die das jetzt nicht so alles so regelmäßig machen, waren da auch schon ein paar böse Spots, weil es gab dann ja dieses, nennen sie mal Gabeltrophäe da, die da war, so mit so zwei Styroporstücke, dazwischen waren so Rollen und dann waren da überall so Gabeln halt drin. Das war schon echt böse, das Ding.
Das war auch so ein Spot, wo ich mir gedacht habe, wie erklärst du das jetzt jemandem, der kein Deathmatch Wrestling guckt? Oder wie würde man das jetzt jemandem außerhalb der Bubble erklären? Ich wüsste nicht mehr, wo ich anfangen soll.
Ja, es ist richtig, absolut, da hast du recht. Und dann gab es ja dieses, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, das war so wie so ein Barbed Wire Gesteck.
Ja.
Also wo quasi so ein Holz Aufsteller, wo in der Mitte dann so ein Stacheldrahtnetz halt quasi war.
Genau.
Das, wo ja quasi noch Cody Mannion bei seinem Entrance, Eddie Murphy, was gibt's so drunter durchgelaufen, was wie dieses symbolische, man darf nicht unter einer Leiter durchlaufen, so halt dieses. Das ist ja, also dafür, dass es halt, wie gesagt, Leute sind, die das nicht so regelmäßig waren, hatte ich schon ein paar böse Spots da auf jeden Fall gemacht. Aber als TWE-Konnoisseur, wie fandst du denn das Match?
Ja, ich bin der TWE-Konnoisseur und Dieter Schwarz ist der Catch-Konnoisseur, so hat jeder
genau.
Seine Fachgebiete. Also ich fand das auch gut, vor allen Dingen, du hast ja schon gesagt, da waren ja so ein paar Leute drin, die, also Cody Mannion macht ja öfter schon mal Deathmatches, ist ja auch immer bei SCW Notes Bart. Aber gerade auch so ein Casey Owens, der jetzt erst so ein paar Mal dabei war und das hat halt gut funktioniert. Ich fand halt, Casey Owens war ein bisschen der X-Faktor in dem Match.
Ja, absolut.
Weil er ja auch von der Statur, also von der Statur und auch vom Stil her haben ja eigentlich Sean Campbell, Anakin Murphy und Cody Mannion perfekt zusammengepasst und Casey Owens war so ein bisschen derjenige, der rausgestochen ist, aber das hat gut funktioniert. Und gerade auch auf der Position, finde ich, war das echt gut platziert.
Ja, absolut. Ja, mal gucken. Also wenn es weitergeht, dann gerne die Leute nochmal irgendwie da featuren oder so. Auch gerade Casey Owens, ich finde, der macht sich da ganz gut sogar in diesem Deathmatch-Kontext und sowas halt. Manchmal muss man vielleicht auch mal Sachen ausprobieren, um zu wissen, ob es zu einem passt oder halt nicht. Ne? Also
ist richtig.
Auch geht ja auch fürs Wrestling. Geh auch dann weiter, direkt mit auch jemandem, der das nicht so regelmäßig macht, der jetzt aber auch in den letzten paar Monaten öfter schon mal bei ICW-Shows war und auch durchaus gezeigt hat, dass er so einen brawligeren Hardcore-Skill durchaus mitgehen kann. Das war Gary J.
Gary J. macht alles, was es im Wrestling gibt.
Absolut.
Der macht Shoot-Style, der macht technisches Wrestling, der macht High-Flying, der macht Strong-Style. Gary J. ist... Der ist auch ein Schweizer Taschenmesser, aber jeder Bereich des Wrestlings.
Aber absolut, also das ist auch jemand, den ich mir zum Beispiel echt gut bei sowas wie Ambition oder sowas vorstellen könnte. Ja. Da würde das auch super funktionieren. Und er traf auf Dimitri Alexandrov. Man ist natürlich jetzt hier nicht so sehr nüsse gegangen wie ein Deathmatch, aber gerade dafür, dass Jerry J auch jetzt kein reiner Death oder kein da ist, der das regelmäßig macht, hat der doch schon gut Sachen gemacht, wie ich finde. Also bei Gary J hast du das auch jetzt nicht gemerkt, dass er es nicht regelmäßig war und der ist ja auch schon 40, ne? Also der Rest ist halt seit 22 Jahren, ne? Also das darf man halt auch immer nicht vergessen, ne?
Das ist bei Gary J immer so eine Sache, dass das viele nicht so sehen.
Er sieht auch nicht wie 40 aus, muss man sagen, ne? Also bei weitem nicht.
Vor allen Dingen, der war halt zu der Hochzeit noch von Idabel Mitzhaus, war der schon bei Idabel Mitzhaus so, ne?
Ja,
da zu Zeiten, als Tyler Black, also Seth Rollins da noch war und so, ne? Das ist schon krass.
Ja, auf jeden Fall. Von daher halt cooler Typ. Ich mochte das Match auch, wie gesagt, dann ist man doch schon ein bisschen, das war dann auch eher so ein bisschen so, ne, so brawlig halt, ne, ein bisschen Weapons, viel auf die Fresse und sowas halt. Aber ich fand das kurz, kompakt, mir hat das doch dann ganz gut gefallen, würde ich, also finde ich. Wie siehst du das denn?
Ich würde das, glaube ich, sogar als zweitbestes Match sehen.
Das würde ich so unterschreiben, tatsächlich, ja.
Weil das eben ganz gut das Wrestlerische und das Deathmatchigere miteinander verbunden hat. Das ist so ein Mensch, wo ich sage, die sind nicht Nüsse gegangen und trotzdem sage ich danach nicht, ah, das war ein bisschen wenig für Deathmatch, sondern das war eigentlich genau das, was du ja auch ein Stück weit von ICW North Bart erwartest, weil die haben ja auch immer diese Charaktere, gerade MSG zum Beispiel schon erwähnt, die dieses Hybrid-Wrestler-Sein auch ein bisschen in ihrer DNA haben. Und das kann man ja gerade bei Gary J auch unterschreiben. Ne?
Ja, 100% auf jeden Fall.
Insofern, ich finde, das hat sehr gut gepasst. Du hast ja auch gerade schon in der ersten Show gesagt, Dimitri Alexandrov finde ich eh gut. Ich finde auch gut, dass der jetzt mehr so Plattform bekommt.
Ja, das stimmt.
Weil er lebt ja eigentlich, also ist ja ein gebürtiger Russe auch. Das ist ja bei ihm jetzt nicht nur Gimmick, sondern kommt ja wirklich aus Russland ursprünglich. Ja. Hat allerdings immer nur in den USA halt gewrestelt. Und hat ja längere Zeit in Texas oder lebt, glaube ich, immer noch in Texas und war am Anfang nur so da unterwegs. Dass er jetzt so ein bisschen auch in die größeren Ligen kommt, das freut mich.
Also verdient. Ja, freut mich auch. Ich finde den auch super, wirklich. Tatsächlich, ja, von daher, ne, cool, auch dann auch gegen jemanden wie Gary J einen Sieg gegeben, einen großen Namen halt, das hat mich gefreut.
Ja.
Ja, dann kam das für mich dann auch schwächste Match.
Ja, klar.
Das ist der Show, also ganz klar, ich würde sogar sagen, von beiden Shows das schwächste Match. Und das lag nicht an Nathan Mowry. Denn der hat JB Anderson besiegt und es war halt, hatte halt eine Stipulation, was ich grundsätzlich immer begrüße eigentlich, aber die Stipulation war halt irgendwie Murks. Das war dieses Carpet Strip Deathmatch und für die, die das nicht kennen, das sind im Prinzip diese Teppichleisten, die man halt an da in die Ränder von so Wohnungen und sowas halt macht. Und da waren halt an der Rückseite waren halt überall so Thumbtacks und sowas dran und ich glaube, teilweise haben die auch so spitze Innenseiten. Ja, das hat aber schon sehr, sehr krass limitiert, weil es dann halt wirklich nur diese Carpet Strips gibt. Dann haben die sich damit geprügelt, halt in die Dinger reingeworfen und sowas halt. Das hat dann auch noch Stunden gedauert, bis der Ring danach wieder sauber war, bis das dann alles wieder weggeräumt waren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war halt einfach nicht gut, fand ich.
Ich weiß jetzt nicht, ob es schlimmer war als, oder ob es schlechter war als am Tag zuvor hier Dimitri Alexandrov gegen Tommy Trainwreck. Weil am Ende des Tages muss man halt sagen, Trainwreck und Anderson sind halt die beiden, die krass abfallen in den Roster.
Ja, absolut.
Und ich weiß auch nicht, ob ich da einen schlimmer oder besser finde als den anderen. Ich finde halt beide nicht besonders.
Ja, ist richtig.
Und deswegen, also darüber kann man sich sicherlich streiten. Worüber man sich nicht streiten kann, ist, dass das mit weitem Abstand das schlechteste Match von dieser Show war. Mit weitem. Ich fand es jetzt auch noch nicht katastrophal. Es war noch irgendwie ganz okay. Aber das ist halt genauso wie am Tag zuvor. Mit dem Gegner kannst du dann auch nicht so viel rausholen. Das kann weder ein Alexandrov, der gut ist, und auch kein Mowry, der auch echt gut ist.
Ja, ist richtig. Ja, und ich finde diese Stipulation halt irgendwie Murks mit diesen Karten. Also wenn man das einbaut, noch mit anderen Sachen oder sowas, mit Thumbtack, Lighttubes etc. Genau. pp. Und sowas, dann finde ich das okay, aber wenn das so rein nur diese Dinge halt sind, ja, weiß ich nicht, dann ist mir das auch irgendwie so ein bisschen
sehr
zu wenig.
Sehr eindimensional, ne?
Ja, total. Und ich habe halt auch keine Reaktion. Ich kenne halt diese Fußleisten, jeder kennt diese Fußleisten, die hat jeder wahrscheinlich zu Hause irgendwie überall halt, ne? Aber ich stelle mir das jetzt auch nicht, also sicherlich tut das weh, wenn du damit einen haust, und da sind ja auch Thumbtacks dran, aber ich stelle mir das jetzt irgendwie nicht so als diese krasse Waffe vor, dass ich jetzt sage, okay, das zieht man jetzt irgendwie Linetubes oder sowas vor, vielleicht.
Ich weiß auch nicht, was das über mich aussagt, dass ich manche Sachen, wie diese Carpet-Strips, oder auch diese Kensans, die man ja nimmt, um quasi bei so, das ist ja, glaube ich, das nimmt man ja bei so Dächern und so, um dann die Balken da festzumachen aneinander, ne? Ich glaube, dafür nimmt man das, glaube ich. Ja. Das sind alles Sachen, die würde ich, glaube ich, nicht kennen, wenn ich kein Deathmatch gucken würde. da sieht man meine handwerkliche Expertise.
Ja, geht mir ganz genauso, das ist richtig. Ja, deswegen, das finde ich halt irgendwie auch nicht so geil. Jetzt irgendwie Murks hat es dann auch dadurch, wie du sagst, macht es ein bisschen eindimensional, schreckt es irgendwie ein bisschen ein, dann, ja, nee, weiß ich nicht. So, da ging es weiter. Danny DeManto und natürlich der Big Boss, auch am zweiten Tag am Start. Und hier traf er auf Dr. Redacted. Fand ich solide, fand ich anständig. Vielleicht sogar ein bisschen besser dann als das Danny DeManto-Match vom Vortag, auch wenn Jameson Schuckmann war, aber wegen dem Finish war das ja auch dann so ein bisschen blöd, aber. Ja, das war schon gescheit. Hatte dann auch mit Reductive dann jemand, der dann noch so ein bisschen spotty und so mit dem. Nö, fand ich dann in Ordnung. Wie siehst du's?
Ja, das war halt geradlinig, ne? Ja. Das war halt das, was du erwartest bei Redacted. Das war, da steht ja kein Match halt, aber es fühlte sich nicht sonderlich lang an, finde ich.
Ja, das stimmt.
Das war nicht in einem Bereich, wo du das Gefühl hättest, hier, weil das, bei Danny hast du manchmal das Gefühl, wenn die Matches zu lange gehen, fängt er an zu pumpen.
Ja, stimmt.
Was ja auch normal ist, wenn du schon so lange im Wrestling bist, ne?
Ja, klar.
Und der ist ja auch einfach körperlich sehr gezeichnet davon, aber das hattest du hier nicht, deswegen, das war ein anständiges Ding, das fand ich, war jetzt nicht bei den Top-Matches für mich dabei, aber hat sich gut eingefügt.
Ja, hat sich gut eingefügt, würde ich auch so sagen, also auch sowas im Mittelfeld wahrscheinlich dann. Ja, der Mantu bringt dann am Kommentar noch, Redacted bisschen over. Da fand ich es irgendwie so lustig, da sagt er ja so, ja, ich musste selber sicher gehen, dass jetzt deine Zeit ist. Wo ich mir denke, der ist seit 2 oder 3 Jahren bei ICW, das musst du jetzt erst feststellen oder sowas halt. Aber okay, ging ja auch eher darum, ihn so ein bisschen overzubringen, von daher ist es ja halt dann auch fein. Hat gesagt so, ne, jetzt ist deine Zeit, jetzt musst du es quasi nur selber taken, also hat quasi gesagt, ja, ne, du bist jetzt so weit, dir den Titel zu holen, so mehr oder weniger.
Und dann war mir auch ehrlich gesagt irgendwie verstehen, weil man weiß halt jetzt, das könnte jetzt halt vorbei sein und man weiß, wie populär Redacted da ist, dass man dann sagt, hey, dann müssen wir jetzt noch auf den letzten Drücker irgendwie dann, das kann ich nachvollziehen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Dann war mir aber auch klar mit dem ganzen Gehype, okay, Jameson Chuck gewinnt den Titel, nicht im Main Event. Ja. ist ja auch okay, also war wahrscheinlich auch wahrscheinlicher, dass er es nicht gewinnt, als dass er es gewinnt, von daher ist dann auch okay. Dann Co-Main Event halt Bear Bronson gegen Schleck. Ich fand es nicht so gut wie das Bear Bronson Match vom Vortag, aber wie gesagt, das war dann natürlich auch das beste Match von dem Wochenende. Ich fand es aber dennoch, und es war natürlich auch Dr. Schleck, sag ich schon. Wollte erst Dr. Redacted sagen. Dr. Schleck, genau. Der Arzt, dem die Catcher vertrauen. Nee, gegen Schleck dann halt, ne?
Gemeinschaftspraxis, Dr. Redacted und Dr. Schleck.
Genau, die Gemeinschaftspraxis, Schleck und Redacted. ja. Nee, aber fand ich gut, fand ich nicht schlecht. So an Platz 3 wahrscheinlich dann von den Matches, würde ich sagen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, eines der besten Schleck-Matches, was ich so in jüngerer Vergangenheit gesehen habe.
Ja,
also du hast gesagt, nicht so gut wie das Bear Bronson-Match an Tag 1, auf jeden Fall, aber besser als das Schleck-Match an Tag 1.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also definitiv. Für Schleck-Verhältnisse war das echt ziemlich gut. Und
ja, zeigt ja doch einfach
so, ja, auf 3 oder 4 vielleicht, würde ich das auch sehen, glaube ich.
Ja, ich glaube, ich würde es sogar auf 3 sehen, vielleicht dann vor Gary J gegen Alexandrov vielleicht sogar.
Ja, das sehe ich davor, aber ich würde vielleicht, weiß ich nicht, was ich noch vielleicht ähnlich sehen würde, wäre so, ja, den Opener kannst du schwer in die Rechnung irgendwie mit das nehmen.
Ja, aber vor dem Four-Way.
Ja, da so in dem Bereich, kann man auch den Four-Way davor sehen, aber da irgendwo so in dem Bereich. Aber nö, das hat mir echt ziemlich gut gefallen. Lag natürlich hauptsächlich an Bear Bronson, muss man
ja
sagen.
Ja, ne, der ist ja auch einfach ein Natural, was das halt angeht, so Deathmatch Wrestling, da hat er sich
hier einfach Hier muss ich auch sagen, hier verstehe ich dann sogar noch, dass Schleck gewinnt, weil auch wenn ich am ersten Tag sage, ja, es ist halt, ne, Moby ist halt mehr da, aber Bronson wird ja noch weniger da sein als Schleck. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja noch geringer. Deswegen, ja,
ist richtig.
Was ich allerdings gut finde, ist, dass er dann nochmal die Promo gehalten hat und gesagt hat, ja, das ist ja quasi so das Damoklesschwert von wegen, ja, macht er jetzt auch Deathmatches? Und dann hat er gesagt, ja, auch wenn ich jetzt unter Vertrag bin, das ist ja alles viel zu gut, als dass ich quasi einfach gehe, und hat dann auch nochmal gesagt, was ihm Deathmatch Wrestling wert ist, dass er zu dem Zeitpunkt also nicht so wirklich wüsste, wie es weitergeht und so, und das war echt eine starke Promo.
Ich fand es auch eine richtig starke Promo. Ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut, weil ich das irgendwie so ein bisschen, man konnte so ein bisschen mitfühlen einfach, weil es war auch so ein bisschen einfach so, ich glaube, das musste er sich jetzt einfach mal von der Seele reden, weil es ja auch immer diese Spekulationen viele so gab und sowas, jetzt ist er bei TNA gesigned und sowas, wie ist das überhaupt mit dem Deathmatch Wrestling, und er hat einfach das einfach mal so ein bisschen genommen, halt so ein bisschen einfach so ein bisschen Klartext zu reden, einfach wie die Sache so auch gesagt hat, ne? Deathmatch Wrestling hat mir so ein bisschen so eine Renaissance gegeben. Im Prinzip kann man ja sogar argumentieren, dass er ist ja durch Deathmatch Wrestling, das, was er gemacht hat, dann auch so ein bisschen erst wieder relevant geworden, und man kann sicherlich argumentieren, dass TNA dadurch erst überhaupt auf ihn aufmerksam geworden ist. Und so, dann wäre es ja auch.
Ich glaube auch ganz ehrlich, das war der richtige Schritt, weil ich glaube, TNA hat die richtige Größe. Er ist eine Art von Wrestler, die man bei TNA mag und auch durchaus eine Chance, die da auch durchaus eine Chance bekommen. Und TNA ist ja auch traditionell auch immer schon durchaus dem Hardcore, jetzt vielleicht nicht zwingend Deathmatch Wrestling, aber dem Hardcore Wrestling gegenüber auch nicht unbedingt abgeneigt. Ja. Insofern, ich glaube, das passt ganz gut für ihn.
Ja, passt ganz gut. Also ganz ehrlich, wenn man mir sagen würde, in 2 Jahren oder in 1,5 Jahren ist der TNA World Champion, dann würde mich das auch nicht wundern. Nee. Von daher ist aber, finde ich das auch ganz cool, dass er das mal angesprochen hat, ne, so ein bisschen den Elephant in the Room, so ein bisschen halt, ja. Ne. Ich habe erst gedacht, es geht halt in die andere Richtung, sagt so, ja, ich kann jetzt nicht mehr so oft da sein wegen TNA, und hat er gesagt, nee, dafür finde ich den Scheiß einfach zu geil, ne, und ja. Wenn er mich halt, hat er dir auch so richtig geil gesagt, ja, ne, wenn er mich signed oder wenn er mich haben wollt, dann kriegt ihr halt auch diesen Killer hier halt, ne. So bist du, das fand ich schon stark, da gab es ja auch krasse Reaktionen, also gute Reaktionen dann halt einfach für und fand ich eine starke Promo dann auch nochmal, dass er das halt gemacht hat, so fand ich gut.
Auf jeden Fall. Ja, und man muss auch sagen, man kann ja, es ne, gibt ja Leute, die sich teilweise auch zu Recht immer so ein bisschen über TNA lustig machen, aber was man TNA wirklich zugute halten muss, ist, dass sie den Leuten relativ viele Freiheiten geben. Das, ja, das du das siehst stimmt. Du die überall noch auch und denen ist es auch relativ egal, ob dann da auf der Card irgendwie WWE oder AEW Leute oder Leute von MLW oder was auch immer. Also die sind da echt so ziemlich nach dem Motto, ja, TNA ist halt deine, ja, deine erste Priorität, bei den Tapings musst du halt da sein, was du außerhalb machst, kannst du selber bestimmen. Ne?
Ja, finde ich halt ja auch fein. Deswegen machen das ja dann auch viele so TNA, dann kannst du halt nebenbei genau. Das noch machen und ich finde es dann so natürlich auch besser, als wenn jetzt TNA da irgendwie einen Riegel vorschieben kann und der kann dann gar keine Indies oder gar keine Deathmatches mehr machen, von daher, ja. Nee, passt auch so. Ja, geiles Ding. Ja, und dann geht's in den Main Event. Auch hier wieder American Deathmatch, World Title Match. John Wayne Murdoch verteidigt gegen Jameson Shook. Ja, das war auf jeden Fall auch noch das Match of the Night, würde ich sagen, oder? Ja,
also das war halt auch wirklich, wo ich sagen muss, was mir auch da gefallen hat, ist, dass das auch nicht so super lang ging. Das hatte
ja, das stimmt.
Ich weiß nicht genau, wie lang es ging, aber ich glaube, es hat angefangen, da waren noch so 20 Minuten auf der Uhr. Also ich weiß, die waren
ja, vielleicht 15 sowas.
Minuten oder so. Das war wirklich perfekt. Da war nichts, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt wird hier irgendwie künstlich gestreckt oder so. Das ging sofort los. Ich fand es, im Nachhinein hast du recht mit, dass man eigentlich schon wissen konnte, dass Murdoch nicht gewinnt. Ich finde aber, im Match haben sie es zumindest versucht darzustellen, dass Jameson gewinnen könnte. Also der wurde ja nicht abgeschlachtet oder so. Da hast du halt einfach gesehen, wie unglaublich gut John Wayne Murdoch ist und dass Jameson Shook, wenn er jemanden hat, der ihn führt, halt auch gut sein kann. Und war das beste Match der Show und würde ich sagen, war auch das zweitbeste Match vom Wochenende.
Ja, absolut. Ich fand es auch richtig gut. Auch noch ein paar harte Sachen gemacht. Also,
ja.
Dann gab es ja diesen Barbed Wire Bat, der dann da explodiert ist.
Also, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, als dann plötzlich auch alles angefangen hat zu explodieren und das Gefühl hattest, du wärst irgendwie bei FMW und Onita ist wieder im Ring, habe ich gedacht, boah, krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du das machst.
Ja, da gab es sogar zwei. Es gab ja erst den Baseballschläger und dann gab es ja noch einen Brainbuster auf so einen Stuhl und der ist ja dann auch explodiert.
Und das war sogar, ne, wir haben da ja, liebe Grüße an AEW, auch schon Erfahrungen gemacht, wo es dann ein bisschen jämmerlich war mit der Explosion.
Ja, das stimmt.
Wo das Timing so gar nicht gestimmt hat. Das Timing war ja ganz gut bei der Sache, fand ich. Also bei beiden.
Da habe ich mich ja gefragt, weil da war ja auch so eine Elektrizität und sowas dran an dem Ding. Ist das ein Ding, was auf Kontakt explodiert oder ist da Backstage irgendjemand, der den Zünder gedrückt hat? Und das ist explodiert. Weil ich denke, das ist halt ein Zünder, der gedrückt wurde.
Denke ich auch.
Ja, okay, muss ja, weil sonst lässt du das Ding aus Versehen irgendwie fallen oder so, ja. Und das geht halt hoch, ne, oder sowas halt, also, ja, wahrscheinlich, weil da waren auch so ein bisschen Kabel und so
dran. Oder dass du vielleicht nicht den Zünder nicht von hinten irgendwie, dass da jemand quasi auf den Knopf drückt, aber dass du den vielleicht vorher so einstellst und das dann so times, was weiß ich, dass du sagst, dass die Leute wissen in dem Match, die machen das Match so, dass, was weiß ich, nach 10 Minuten kommt die Explosion. Und dann ist ja, da so ein Timer halt drin, wie in so einer Bombe, ne, ja, und dann weißt du, okay, ne, jetzt sind es quasi noch 30 Sekunden, bis das Ding explodiert, also wir müssen das Match jetzt so, dass wir dann da an der Stelle sind, quasi.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass es da halt vielleicht so in die Richtung geht, aber das war auf jeden Fall,
das Wort habe ich
gesucht. Ja, genau, so ein Zeit, genau. Ja, aber war auf jeden Fall, hast du schon richtig wild, so ein bisschen FNW-Style, so ein bisschen Unita-Style, mit den Dingern da explodiert, das war dann halt auch das Finish. Ne, fand ich aber auch echt, echt gut, das Match. Dann kam noch Redacted halt rein, hat ihm halt den Green Mist halt reingespuckt. Ich denke mal, dass wir das Match dann auch bei der vorerst letzten Show sehen würden, dann Atlantic City wahrscheinlich.
Meinst du da jetzt oder meinst du nicht auch schon in Japan?
Ich glaube, in Japan sind sie schon anders gebucht, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Also, es könnte natürlich sein, dass in Japan auch eher wieder die Japaner so ein bisschen mit ins Boot nehmen.
Ich guck mal, sie haben ja sogar diesmal 4 Shows in Japan, das heißt, machen könnte man ja theoretisch. Ah, okay, die Cards sind jetzt hier nicht auf Cage-Match gelistet, aber es gibt auf, also die haben auf jeden Fall schon ein paar Matches, aber ich glaube nicht bei jedem. Also man könnte es machen, würde ja auch irgendwie passen, weil John Murdoch hat den Titel ja in Japan damals gewonnen, da war ich ja.
Oder Marcel und ich waren da. Sie sind auch, glaube ich, sie sind, glaube ich, zweimal auch wieder im Tokyo Square, ne? Und dann
genau, sind
sie
Tokyo Square zweimal.
Dann sind sie, glaube ich, in Osaka und dann sind sie, glaube ich, noch in Nagoya, ne?
Ja. Ganz genau so ist. Also in Nagoya waren sie letztes Mal ja auch, in Osaka jetzt zum ersten Mal.
Genau.
Und ja, könnte man natürlich auch da machen. Aber ich fände es irgendwie interessant, wenn man sagen würde, jetzt, das ist die letzte Skeleton-Show jetzt im April. Wenn man es irgendwie da machen würde, so man weiß nicht, ob es jetzt das Ende ist oder so, wenn man es irgendwie da machen würde, so quasi das Ende oder der Anfang, das oder der Neuanfang so ein bisschen und Redacted gewinnt irgendwie den Titel, das fände ich irgendwie eine nette Story.
Ja, könnte man machen, okay. Ja.
Genau. Und genau, da kommen wir jetzt.
Genau, ja, zu der zweiten Show wollte ich jetzt kurz noch was sagen, also zu der,
ja, wenn wir
jetzt damit durch sind. Ja. Ich fand die insgesamt besser als die erste.
Ja.
Weil du kein Match hattest, was hier so krass rausgestochen ist, aber außer dem einen, was halt abgefallen ist, was du aber bei der ersten Show auch hattest, war das super konstant.
Ja.
Und deswegen, ich habe hier 7 Punkte gegeben, also ich fand hier einen Punkt besser als die erste.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Habe auch schon so ein paar Leute gehört, die gesagt haben, ja, war ein bisschen enttäuschend für so eine Chattanooga-Show.
Ich sag mal so, es gab natürlich auch schon richtig heftige so 9-Punkte-Shows oder 8-Punkte-Shows.
Ja.
Die hatten wir diesmal nicht. Und gerade die erste Show war vielleicht so ein bisschen standardmäßig. Ja, es gab schon bessere Chattanooga-Wochenenden, aber enttäuschend würde ich jetzt noch nicht sagen.
Nee, enttäuschend würde ich auch nicht sagen. Das Problem ist halt, glaube ich, das ist einfach so ein bisschen diese falsche Erwartung einfach, weil die zweite und die dritte halt da, also da, wo das Mori gegen Hoodfoot-Match war, die waren halt so richtig gut. Aber das waren halt noch so eine 9er-Show halt, ne? Wie du schon sagst, denn das wird halt schwer, dann da irgendwie nochmal ranzukommen oder sowas halt. Das kannst du dann ja nicht jeder weiteren Show irgendwie ankreiden. Von daher
fand ich es auch nicht. Die erste Show war eher so ein bisschen das, was ich gerade auch in meinem Resümee gesagt habe, dass sich da viele gedacht haben, und da will ich mal mitgehen, da war vielleicht ein bisschen mehr drin. Wenn man ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht hätte. Und da muss ich sagen, da hat man, glaube ich, bei der zweiten Show ein bisschen besser die Möglichkeiten ausgeschöpft.
Ja, absolut. Ja, von daher ist es ja dann auch okay. Nö, ich hatte damit auch viel meinen Spaß. Es ist auch immer so ein bisschen, ich freue mich immer, wenn diese Wochenenden sind halt in Chattanooga, diese so 2-3 Mal im Jahr oder wie sie halt das, ich glaube 2-mal ist es, ne?
Es gab auch schon Jahre, da waren sie, hatten sie 3 Wochenenden in Chattanooga, meine ich. Weil sie hatten,
also sie hatten auch Pitfighter da schon mal. Schon
ja, sie hatten teilweise, warte, ich gucke das mal eben nach. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns 25 mal angucken. Da hatten wir ja, hast du ja schon gesagt, diese krasse Show mit, wo es Hoodfoot gegen Mori gab. Da gab es ja 2 Shows, 3.1. und 4.1. und am 4.1. war dieses mit Hoodfoot gegen Mori. Dann waren sie noch mal im Mai da. Da gab es auch eine 2. Show, die 75, wo ich auch 9 Punkte gegeben habe. Das war da, wo es unter anderem John Murdoch gegen Cody Manhorn im Main Event gab.
Stimmt,
ja. Wo es Mori gegen Redacted gab, wo es Hoodfoot gegen Jameson Shook gab, was auch so krass war. Das war die Show. Und dann waren sie, glaube ich, nochmal ein 3. Wochenende da. Guck jetzt mal eben, ich meine, ich habe da eben, genau, im Oktober waren sie dann nochmal da. Das war dann 84 und 5. Also letztes Jahr waren sie an 3 Wochenenden für uns so 6 Shows in Chattanooga.
Stimmt, so war es, stimmt.
Das war immer so 4-5 Monate Abstand.
Ja. Aber genau, worauf ich da eigentlich hinaus wollte, ist immer ein tolles Wochenende. Also ich freue mich immer, wenn die halt, wenn es dann wieder nach Chattanooga bzw. Red Bank in die TWE Arena gibt. Das ist auch immer so eine Verbindung irgendwie, keine Ahnung. Gut, wir sind natürlich auch ein bisschen biased, weil wir wegen TWE, wegen der Arena, wir waren auch schon da und sowas halt, ne, aber trotzdem. Ja. Immer auf jeden Fall ein tolles Ding und ja, hoffen wir auch einfach mal, dass es dann weitergeht. Wie gesagt, jetzt ist dann erstmal die Japan-Tour halt, die steht halt an, haben wir eben schon gesagt, mit den 4 Daten. Dann gibt es nochmal die im April 2 Shows, einmal Pitfighter kommt dann nochmal zurück und dann die Atlantic City, also sind beide in Atlantic City dann halt. Ja, und dieses Wochenende geht es ja in der TWE-Arena schon weiter.
Genau.
Nämlich am Samstag, dem 28. Februar, also im letzten Tag im Februar quasi, es ist keine TWE-Show, es ist keine ICW-Show, es ist eine Action-Show. Und wir haben eben schon mal kurz drüber geredet, sie heißt zwar Death Valley Days, The Road Report, aber es ist im Prinzip dann die in 4, ne?
Ja.
Ich glaube, man macht das jetzt auch immer lieber wieder so ein bisschen alleine, weil
ja
die letzte Dean-Show mit Ring of Honor, nicht AEW, da war man ja nicht so ganz zufrieden dann halt mit, weil da so ein paar Dinge passiert sind. Und da waren wir auch gerade, also kann ich
so ein paar Dinge, wie das mal 50 Minuten geordnet wurde, ganz wo Indie-Stars, die Männer drin waren, einfach niemals gesendet hat.
Ja, ne, und auch was man dann so hört, so intern so die Kommunikation alles nicht so ganz nett war und auch so ein paar nicht so coole Sachen halt abgezogen worden sind.
Man wusste selber nicht, dass es hinter der Paywall landet und so. Ne?
Ja, sowas halt, was ja dann irgendwie auch der Sinn von diesem Pay-Per-View irgendwie fand. Es hat sich dann auch irgendwie nicht, ich weiß, hast du es gesehen trotzdem?
Nein, ich hab's nicht
gesehen. Nein, okay. Ja, es hat sich auch mehr halt wie so eine random Ring of Honor Ausgabe angefühlt, als es halt dann.
Genau, deswegen habe ich nicht geguckt.
Ja, und ja, aber du hast ja trotzdem das alle nicht Gute davon gehört, ne? Also.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, deswegen hat man auch so ein bisschen entschieden, ja, wir machen das lieber so ein bisschen wieder alleine.
Ja, so gut.
Und das ist das jetzt halt, man hat es halt nicht Dean genannt, aber es ist dann halt, ja, quasi Dean halt, ne?
Ja.
Und es sieht auch ganz gut aus, warte, ich sag dir sofort die Karte, nachdem ich meine Heißluftfritteuse angemacht habe.
das ist jetzt der Zeitzünder für die Express-Explosion-Marke.
Genau. Ist der nee, man hat noch eine ganz gute Karte, wie ich finde. Also es gibt den Old Man Young Boy, geiler Name übrigens.
Nicht. haben wir den nicht mal irgendwo bei GCW gesehen?
Ja.
War der nicht auch mal im Clusterfuck oder so?
Ja, der kommt mir bekannt. Wir haben bestimmt irgendwo in einem Podcast schon mal über ihn geredet, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Oder privat zumindest.
Ja.
Haben wir schon mal drüber geredet. Und er trifft auf Angus Legstrong.
Ist mein Name.
Auch ein Name. Dann gibt es Isaiah Broner.
Könnte auch ein Aerobic-Trainer aus den 80ern sein, finde ich.
Stimmt, Touché. Dann gibt es Isaiah Broner, den finde ich auch echt gut.
Den finde ich auch gut. Ich finde, der ist super underrated.
Ja, absolut. Der tritt auf Jack Shepard.
Ja.
Dann gibt es.
Kommt der nicht auch aus der Region, Jack Shepard?
Ich kann es dir ja nicht genau sagen, weil er hat leider kein Catch-Profil.
Nee, sehe ich auch.
Aber es ist gut möglich. Irgendwie finde ich auch, dass so eine. Dieses Dean-Konzept oder so, das passt doch gut in die TW-Arena irgendwie rein, finde ich.
Total. Super Venue dafür.
Ja, absolut. Dann Adrian Alanis gegen Casey Owens. So könnte auch cool werden.
Ja.
Slim J gegen Tim Bosby. Das könnte so ein bisschen das Dark Horse werden.
Ich glaube, das wird auch sehr unterhaltsam, weil ich möchte fast wetten, dass Slim J irgendwas mit Dylan Hayes macht.
Stimmt, ja. Ja, großartig. Ja, find ich gut. Tobi Klein gegen Nathan Morey. Das wird ja wahrscheinlich dann eher auch in so ein bisschen so eine härtere Richtung gehen.
Das ist der ideale Gegner auch für Tobi Klein, glaube ich.
Absolut. Slade gegen Mad Dog Conley.
Ja, Abfahrt.
Abfahrt, absolut. Also wenn du die beiden auf der Karte hast, dann wäre das genau das Match, was ich booken würde halt. Also die gegeneinander. Dann als absoluten Kontrast Matt Mako gegen Karl Malenko.
Ist, glaube ich, sogar unter Sekos.
Ja, das ist wirklich vor das Ding. Ist ja auch, glaube ich, unter Shoot-Style-Regeln oder unter UW. Ne, Battle Arts-Regeln sind es, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall im Shoot-Style-Bereich, welche genau es jetzt sind, weil man muss ja dazu sagen, dass Karl Malenko auch ein MMA-Kämpfer war,
genau.
Bevor er ins Wrestling gekommen ist. Insofern, genau. Das. Und Matt Mako war ja auch MMA-Kämpfer, bevor er ins Wrestling gekommen ist. Also.
Ja, korrekt. Ja, von daher, das ist wirklich vor der Six, da habe ich aber Bock drauf. Hat auch schon gesagt, wird mit Ropebreaks und Takedowns sein quasi. Also wenn du Takedowns, so kriegst auch einen Ropebreak abgezogen. Wenn du keine Ropebreaks machst, hast du verloren. Also so diese oldschooligeren Shoot-Regeln halt. Ja, und Main Event ist dann um den Action-World-Title. Darren Wechsel gegen Ryan Mooney.
Also ich habe keine Ahnung, wie Ryan Mooney in dieses Match gekommen ist. ich muss dazu sagen, ich mag Ryan Mooney allein schon, weil er einen der schönsten Nicknames in der Wrestling-Geschichte hat. Er ist nämlich der Rabid Honey Badger, zu Deutsch, er ist der tollwütige Honigdachs.
Geil.
Was für ein großartiger Name ist.
Ja.
Und Ryan Mooney ist jemand, ich verfolge den auch schon länger, weil er auch durchaus immer mal wieder bei Ligen war, die ich geguckt habe. Also er war zum Beispiel ein Regular bei Camp Leapfrog. Da war er, glaube ich, fast immer. Er ist auch bei einer Liga, die ich auch sehr mag, die immer sehr unter dem Radar läuft, ist Flying V Fights aus Maryland. Da ist er auch regelmäßig, die haben ja nicht so viele Shows, muss man sagen, aber da ist er dann auch immer. Er kommt, glaube ich, auch. Kommt er nicht sogar aus Maryland, meine ich?
Also laut Cage Match ist sein Geburtsort zumindest Hamilton, New Jersey.
Okay. Aber er kommt auf jeden Fall da aus der Ecke, ne? Er ist ja, genau, ist ja auch aus dem Ring of Honor Dojo, also hier von Cheeseburger, Delirious,
Will Ferrara genau, so trainiert. Genau, tritt auf beim Worldwide Dojo oft, dann ist er auch der genau. Champion. Das ist ja die Liga-Show-Schule von Cheeseburger.
Und wo er auch immer zu sehen ist, eine Liga, die ich jetzt auch immer gucke, weil es so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von Chikara ist, ist Power Pro Lucha. Da ist er auch Mainstay, da ist er auch. Also er ist so, wenn man hier hört, so, ja, Camp Leapfrog und Flying We Fight, Labor of Love ist er auch und dann natürlich Power Pro Lucha. Er ist auch so ein bisschen im Fahrwasser, er ist auch bei hier der Promotion von Avery Good, hier Lehigh Valley Athletics Council. Mhm. Er ist halt viel so in diesen Sachen, die nach und so ein bisschen aus dem Umfeld von Chikara kamen.
Ja.
Also so in diesem Fahrwasser ist er so ein Stück weit. Wird spannend. Ist auch kein schlechter Wrestler, finde ich. Ist jetzt kein überragender Wrestler, aber ja, hat eigentlich immer sehr, sehr beständige, anständige, auch mal mehr als das Matches. Hatte bei Power Pro Lucha auch schon einige echt coole Matches, insofern. Ist auf jeden Fall mal ein ganz frisches Match, was wir so, glaube ich, noch nie hatten. Finde ich cool.
War auch zweimal bei Limitless schon, einmal im November letzten Jahres, also es war diese Limitless GCW-Show und beim Limitless Rumble dieses Jahr war er.
Ist halt ein Wrestler, der in, sagen wir mal so, in und um seine Region, also sagen wir mal so New Jersey, Tri-State Area, Neuengland, so und so weiter. Da kommt er halt schon ganz gut rum, ne? Da ist er halt wirklich bei vielen verschiedenen Ligen. Und insofern, finde ich ganz cool, dass er auch mal so ein Spotlight bei so einer Show kriegt.
Ja, auf jeden Fall habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Kommt auf IWTV. Ich denke mal, wir werden drüber sprechen. Ich werde sie mir auf jeden Fall angucken.
Ich hoffe, dass sie relativ schnell dann auch live kommt. Also nicht live kommt, sondern relativ schnell dann auch on demand verfügbar
ist. Ja, das wäre super. Und ansonsten, ne, bald ist Karat, dann sehen wir uns auch wieder live. Hört gerne auch noch in unser Interview rein, was du und die da mit Felix Kohlenberg geführt haben. Das war auch ein sehr schöner Listen. Und noch sonst natürlich gerne überall rein. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal hier im Catch Club.
Auf Wiedersehen. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.